Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, ich habe es jetzt 5-mal versucht. Ich schaffe heute einfach kein passendes Intro, in dem ich in wenigen Worten erklären kann, worum es heute geht. Es geht ganz konkret um eine Aktie, die eigentlich großes Potenzial hätte. Noch dazu hat das Unternehmen gerade 1 Milliarde Euro eingesammelt. Die Chancen und die Risiken solcher Investments möchte ich aber auch beispielhaft besprechen, weil genau solche Stories viele Privatanleger faszinieren, ob zu Recht oder zu Unrecht. Darum soll es heute gehen. Legen wir los. Ich weiß auch, warum es mir heute so schwer gefallen ist, einen passenden Titel und ein passendes Intro zu finden, weil ich hier zwei Themen miteinander kombiniere. Nämlich auf der einen Seite den Wunsch vieler Privatanleger, den nachvollziehbaren Wunsch, bei einer ganz großen Story von Anfang an mit dabei zu sein. Und auf der anderen Seite geht es um ein ganz konkretes Thema, wenn wir über die strategische Relevanz von Europa sprechen, beziehungsweise die Eigenständigkeit von Europa. Zwei Themen in einem, das sollte man eigentlich lassen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man irgendwas bleiben lassen sollte, dann versuche ich es einfach trotzdem. An dieser Stelle aber schon mal der Hinweis. Dieses Thema, beziehungsweise mein Fazit, ist nur eines und möglicherweise haben meine beiden Kollegen ein anderes Fazit gegeben. Es geht nämlich unter anderem heute um die Aktie von Eutelsat. Gerade, ich habe es gelesen, in mehreren Publikationen als potenzieller Hotstock beschrieben. Warum? Dazu kommen wir auch gleich. Aber an der Stelle erstmal, es gibt für diejenigen, die es noch nicht wissen, den Buy the Dip Podcast. Da sind wir zu dritt, also Timo Bautzus, Sebastian Hell und ich am Start. Und am vergangenen Sonntag, also in der letzten Ausgabe, habe ich diese Aktie mitgebracht. Ich werde heute noch etwas tiefer reingehen, denn dort geht es um 7 Meinungen und 7 Themen. Dementsprechend in einer Stunde lässt sich das nicht immer in aller Ausführlichkeit machen. Es kann aber sein, dass meine beiden Kollegen zu einem anderen Fazit gelangen als ich heute. Weiß ich noch nicht ganz genau, weil morgen erst die Aufnahme ist. Aber wer Lust hat, der hört da mal rein. Ich glaube, da ist in den allermeisten Folgen für jeden etwas dabei. Der Traum vieler Anleger, von Anfang an bei einer großen Story dabei zu sein, der ist absolut nachvollziehbar. Und hier werden natürlich dann auch immer wieder die großen Namen genannt, also diejenigen, die von Anfang an hier waren, an eine Story geglaubt haben und dementsprechend damit stinkereich geworden sind. Peter Thiel, den Namen nenne ich hier mal, weil er ja nicht nur Gründer war, unter anderem von PayPal und Palantir, sondern weil er auch ein sehr bekannter Investor gewesen ist und schon ganz früh gestartet hat. Ja, der Hedgefonds von Peter Thiel, den hat er selber aufgelegt, Clarium Capital, startete 2002, hat aber dann aufgrund makroökonomischer Wetten massiv an Wert verloren. -90%. Das heißt, rund 10 Jahre später wurde er abgewickelt. Das ist der gleiche Peter Thiel, der heute, ja, ein bisschen zurückhaltender als viele seiner Tech-Bros, aber der heute als ziemlich erfolgreicher Investor dasteht. Ein erfolgreicher Gründer ist nicht automatisch ein erfolgreicher Investor. An der Stelle, und deswegen habe ich Peter Thiel heute genannt, es gibt in der ARD-Podcast-Mediathek, nennt man das so? Also werdet ihr sicherlich ganz leicht finden. Man weiß bei den öffentlichen Rechtlichen nie, was man verlinken darf und was nicht. Deswegen macht das bitte per Suchmaschine. Die Peter Thiel-Story, glaube ich, in Kooperation mit dem Deutschlandfunk anhören. Ist super spannend, aus vielerlei Gründen. Ist zweifellos kritisch, aber das darf sie auch sein. Und wer nicht unbedingt immer diesem Gedanken verfällt, dass alles, was aus dem öffentlichen rechtlichen Bereich ist, dann irgendwie, wie nennt es Elon Musk immer, Legacy oder Mainstream Media ist, echte Hörempfehlung, ist nichts für schwache Nerven, aber ja, wer Lust hat, hört da mal rein. So, was ich heute nur zu Peter Thiel sagen möchte, ist, zweifellos erfolgreich, Milliardär, aber selbst dieser extrem gut vernetzte Investor hat etliche Fehlschläge hingelegt. Und zwar viel mehr als erfolgreiche Investitionen. Seine Gründung, das ist aber ja ein ganz anderes Thema, waren zweifellos erfolgreich. Das hatte er im Übrigen in sehr jungen Jahren auch mal zugegeben, hatte auch sehr viel mit Glück zu tun. Also, dass nun Elon Musk und Peter Thiel mehr oder weniger im gleichen Gebäude waren und beide an dem PayPal gearbeitet haben und beide irgendwie nicht so recht zu Potte gekommen sind und sich dann zusammengetan haben und es dann eine Erfolgsstory wurde, das war sicherlich nicht nur Glück, keine Frage. Aber da müssen schon manchmal ziemlich viele Umstände gerade so passen. Bist du ein Jahr zu spät dran, schaffst du es nicht. Bist du ein Jahr zu früh dran, geht dir das Geld aus. Auf jeden Peter Thiel und auf jeden Elon Musk kommen halt etliche, bei denen das nicht so gut funktioniert hat. Und wenn wir auf die Investments schauen, dann gibt es immer viel, viel mehr Investments, über die später keiner mehr spricht. Warum? Weil sie alle nicht geklappt haben. Und das sind die gleichen Personen mit dem gleichen Netzwerk, dem gleichen Know-how, dem gleichen Wissen. Und es ist leicht nachzulesen, weil noch das Internet ja eine Quelle des Wissens ist, welches nicht kuratiert wird. U-Biome, Lightsail Energy, das war so ein Speicher-Startup, 70 Millionen Funding bekommen. Peter Thiel wurde 2018 wegen fehlender Wettbewerbsfähigkeit eingestellt. Hello, Sense, Schlaftracker. Klinkel, Zahlungs-App, wurde bis 2016 abgewickelt. Also es gibt eine ganze Reihe von VC-Pleiten. Es gab ein Web-Kalender-Projekt, es gab Cleantech-Investments. Ja, hat Peter Thiel selber als Desaster bezeichnet. All das sind also Fehlschläge gewesen. Dennoch ist dieser Ansatz, immer wieder sehr früh dabei sein zu wollen, einen, den auch viele Hedgefonds heute noch wählen, der aber, und das sage ich so offen, für 99,9% aller Privatanleger ungeeignet ist. Selbst wenn man hier nicht über VCs sprechen kann, denn VCs sind ja noch weit vor dem Börsenstadium. Aber es gibt natürlich auch an der Börse notierte Unternehmen, bei denen man sich durchaus in bunten Farben ausmalen kann, wo die in 10 Jahren stehen. Aber diesem potenziellen Erfolg steht natürlich auch das große Risiko des Scheiterns entgegen. Und warum sage ich, dass es für 99,9%, na sagen wir mal für 99% aller Privatanleger nichts ist? Weil sie es in den allermeisten Fällen nicht verdauen können, so viele Totalverluste einzufahren. Und deswegen möchte ich heute über ein Unternehmen sprechen, welches kein VC mehr ist, welches aber von der Story her, vielleicht aus dem Gefühl heraus, für viele das Potenzial hätte, einen ganz, ganz großen Wurf zu landen. Und zwar deshalb, weil wir ja über ein Unternehmen sprechen, dessen Notwendigkeit jedem sofort ersichtlich wird, nämlich eine Unabhängigkeit gegenüber Starlink, also SpaceX, zu schaffen oder auch ein Project Kuiper. Das ist das, was der große Konkurrent im Orbit, also Jeff Bezos, der, glaube ich, nächste Woche in Venedig heiratet oder jetzt am Wochenende. Ich weiß es nicht ganz genau. Also jedenfalls wird da groß aufgefahren. Wir reden, ich muss so lachen, wenn du das hörst, von 300 Privatjets. Also ja, wohl dem, der sich das leisten kann. Wird sicherlich eine gute Party werden. So oder so. Die beiden können sich's leisten, sowas hochzuziehen. Warum ist das, was wir als momentanen Zustand hier haben, strategisch gefährlich? Weil die Abhängigkeit so offensichtlich ist. Starlink ist heute im privaten Besitz der einzige global verfügbare, skalierbare LEO-Satelliten-Internetdienst. Also Low Earth Orbit. Das ist also ein Satellit, der in einer relativ niedrigen Umlaufbahn um die Erde kreist, zwischen Höhe von 200 bis 2000 Kilometern. Und diese niedrige Umlaufbahn ermöglicht überhaupt die Vielzahl von Anwendungen, insbesondere eben in der Telekommunikation. Und hier gibt es Starlink und sonst nichts. Und wir haben gesehen, wie es hier von dem Wohl und Wehe eines Mannes abhängt, wie dieses Satellitennetzwerk genutzt wird. Wir haben es erlebt. In der Ukraine war es unersetzlich, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten, um die Drohnensteuerung aufrechtzuerhalten, um den Zivilschutz aufrechtzuerhalten, selbst die Energieversorgung. Alles lief teils über Starlink. Und Elon Musk hat sehr offen erklärt, die Dienste bleiben in diesem Fall aktiv oder sie bleiben eben mal auch nicht aktiv. Und damit haben wir ein echtes Problem mit der Souveränität. Und dass es durch diese Abhängigkeit insbesondere eine Notwendigkeit entsteht, eine europäische Alternative zu schaffen, ist doch klar. Du willst ja, selbst wenn du Elon Musk Fan bist, möchtest du doch nicht von einem privaten, und das ist ja so wie früher in den James Bond Filmen, wo einer dann diese Allmachtsfantasien hat und er kann den Daumen heben, er kann ihn aber auch senken. Und das, so eine Macht sollte nicht in den Händen eines Einzelnen sein. Ohne, und das sage ich ja als ausgesprochener Kritiker von Elon Musk, ohne hier die Leistung zu schmälern, die er geschafft hat. Also das ist ja eine Investitionssumme, die er hier geleistet hat. Und das soll man nicht einfach so wegwischen und sagen, ja, mit dem Geld hätte das jeder. Mit dem Geld hat aber eben nicht jeder, sondern hat er. Aber das ist ein klares Monopol. Und dann auch noch ein Monopol in der kritischen Kommunikation. Damit verknüpft entsteht natürlich auch eine Abhängigkeit, wenn wir über digitale Plattformen, wenn wir über Cloud-Dienste sprechen. All diese Dienste brauchen eine Art von Kommunikation. Und was passiert jetzt, selbst wenn es nicht Elon Musk ist, wenn irgendjemand in der Politik auf ihn zugeht und sagt, du musst diese Dienste jetzt drosseln oder du musst sie beenden oder du musst jetzt die Daten, die du bekommst, die musst du alle analysieren. Was, wenn das Teil eines Handelsstreits wird? Was, wenn es Sanktionen gibt, die genau das zur Folge haben? Ne, dann stellen wir euch das mal ab. Ich weiß, die meisten von euch werden Starlink nicht auf dem Dach haben. Aber dass so ein Satellitennetzwerk natürlich eine unheimliche Macht mit sich bringt, ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar. Die Welt wird immer vernetzter, sie wird immer digitalisierter. Man stelle sich nur vor, unsere gesamte Mobilität wird wahrscheinlich schon heute, aber sicher in 15 Jahren darauf angewiesen sein, dass du ein funktionierendes Kommunikationsnetzwerk hast. Stellt euch mal vor, ein Film, wenn man den so drehen würde oder eine Serie, ja, ich weiß nicht, eine Netflix-Serie, wo mit einmal die Teslas da alle ineinander reingekracht werden, das ist natürlich eine Dystopie. Aber theoretisch ist es möglich. So, jetzt wollen wir mal nicht in den nur die dunkelsten Gedanken hier aufkommen lassen, aber ich denke, es ist jedem klar, wir brauchen hier eine Art von europäischer Alternative. Gerade deshalb, weil es ja nun mehr als offiziell beschlossen wurde, es ist nicht mehr ein Westen, sondern es sind westliche Staaten. Und wenn jemand sehr laut, sehr deutlich und sehr überzeugend sagt, America first, Punkt. Und dann kommt erstmal ganz lange nichts. Dann ist das einfach eine Realität, mit der wir umgehen müssen. Und dann muss Europa eine Antwort finden. Und damit sind wir bei einer Aktie. Das ist jetzt ein kleines Unternehmen. Und ihr werdet gleich merken, es ist keine, ganz sicherlich keine Kaufempfehlung. Ich bin auch nicht in diesem, ist auch keine Verkaufsempfehlung, ist gar keine Empfehlung. Ich bin nicht in Eutelsat investiert. Aber wenn man über diese Notwendigkeit spricht und dann gleichzeitig eine Nachricht liest, wie diese eine Woche ist es jetzt her, also der französische Staat investiert 1 Milliarde Euro, so wenig ist das ja gar nicht, übrigens über die staatliche Beteiligungsgesellschaft, in Eutelsat. Damit erhöht Frankreich seine Beteiligung auf rund 30%, investiert insgesamt 1,35 Milliarden Euro via Kapitalerhöhung. Wer will übrigens, und bitte nochmal den Disclaimer, oder ich nehme es mal vorweg, nicht, dass jemand vorher auf Kaufen drückt und erst dann weiterhört. Ich glaube nicht, dass Eutelsat ein großer Erfolg wird. Machen wir das mal so kurz vorab. Der französische Staat kauft in einer Kapitalerhöhung zu einem Preis von, Achtung, ich kann daneben liegen, ich meine 4 Euro bezahlen sie und aktuell müsste, während ich das aufnehme, Eutelsat bei 3 irgendwas handeln. Ja, ich weiß, das hätte ich auch vorher noch einmal ganz kurz gucken können. Aber Eutelsat handelt aktuell bei 3,43. Wer will, kann sich also bummelig 20% unterhalb des Preises, den der französische Staat bezahlt hat, hier an Eutelsat beteiligen. Die gesamte Marktkapitalisierung ist nur 1,6 Milliarden. Man darf wohl davon ausgehen, dass Starlink aktuell mehr als 100 Mal so viel wert ist. So. Ergibt sich daraus also nicht eine Story, bei der man sagt, ja, einmal von Anfang an dabei sein, das wäre es, wo es doch klar ist, wir brauchen das. Eutelsat ist hoch verschuldet. Market Cap, habe ich gerade gesagt, 1,6 Milliarden. Die Schulden betragen 1,9 Milliarden. Und Schätzungen zufolge benötigt Eutelsat bis 2030 weitere 2 bis 4 Milliarden, um sein Netz auszubauen. Ein Netz, welches dann immer noch viel, viel kleiner wäre als das von Starlink. Weshalb ich auch in Frage stelle, ob man dann nicht lieber bei Null beginnt und das Ganze strategisch neu aufbaut, als es so zu machen. JP Morgan warnt übrigens, dass die derzeitige Finanzierung und Schuldenlast Eutelsat die Wettbewerbsfähigkeit ernsthaft einschränkt. Die 1 bis 1,3 Milliarden helfen natürlich, um die aktuelle Bilanz zu starten, aber sie reichen ja nicht mal nicht mal ansatzweise aus, um mit Starlinks Netzwerk in puncto Anzahl, Globalität und Skaleneffekten zu konkurrieren. Auch deshalb, weil, und hier zeigt sich bei allem, was man kritisieren muss, aus meiner Sicht, durchaus die Fähigkeit von Elon Musk. Er hat die gesamte Wertschöpfungskette eben selbst geschaffen. Und ich weiß noch, wie die ganze Welt ein bisschen bewundert hat, aber auch ein bisschen gelächelt, wie eine Rakete nach der anderen da einen Fehlstart hingelegt hat. Natürlich war der Gedanke, eine Rakete mehrfach zu nutzen, ein genialer. Es hat nur Ewigkeiten nicht funktioniert. Ich schätze, ein staatliches Unternehmen hätte schon lange seine Projekte einstellen müssen, weil man sagt, ist ja gut, Freunde, ihr lasst das Ding starten, es kommt zurück und dann zerschellt es wieder auf dem Boden, auf dem Schiff, in der Wüste. Wenn man es nicht kann, dann soll man es lassen. Das ist natürlich eigentlich, wie du dir Forschergeist vorstellst. Wieder und wieder und wieder und irgendwann gelingt es eben. Ja, Learning by Doing ist eine extrem anstrengende und extrem kostenintensive Angelegenheit, aber sie funktioniert. Wenn wir uns die Zielmärkte anschauen, dann ist meines Erachtens Eutelsat auch kein echter Konkurrent zu Starlink. Denn ob wir nun OneWeb oder Eutelsat nehmen, es zielt primär auf Geschäft, Regierung, Telekommunikations, Backhaul, Regierungsaufträge, aber eben nicht auf Direktkunden. Im Gegensatz zu Starlink, das heute schon massentauglich ist. Relativ teuer, aber teilweise eben auch alternativlos. Wenn wir diesen Status als Nischenanbieter für Eutelsat mal als gegeben annehmen, das kann natürlich für europäische Infrastruktur dann immer noch interessant sein, da muss man sich aber fragen, wie holen die das Geld denn später wieder rein? Bei Starlink sieht man es heute. Wir wissen, bei Starlink haben wir nicht alle Daten, das Unternehmen ist ja nicht an der Börse gelistet, deswegen muss es ja nicht alles veröffentlichen. Aber dass hier kein Massenmarkt mit niedrigschwelligen Endkundenlösungen bedient werden soll, das ist offensichtlich, weil es auch gar nicht ausreicht, was man hier ins All hochheben oder hochhieven möchte vielmehr. Es gibt zwar mehrere Staaten, die Eutelsat fördern, ich glaube aber, dass hier noch nicht eindeutig der Wille erkennbar ist, zumindest nicht so eindeutig, wie ich es für ein Investment bräuchte. Und wenn es das wäre, also wenn es heute eine Finanzierung gäbe über zig Milliarden, dann wäre Eutelsat wahrscheinlich in dem Moment auch schon deutlich mehr wert. Möglicherweise wird das eher ein neu zu schaffendes Unternehmen sein, was das dann schafft. Ob das dann an der Börse überhaupt richtig aufgehoben ist, das ist nochmal wieder eine andere Frage. Insbesondere dann, wenn wir darüber sprechen, dass ja da überwiegend Infrastrukturkapital laufen wird. Also die NATO hat ja gerade die 5% Investitionen, das als Investitionsziel besprochen. Und hier geht es ja nicht nur um die reinen Ausgaben für Rüstung, sondern von den 5% sollen ja 3,5% für Verteidigung ausgegeben werden und 1,5% für verteidigungsrelevante Infrastruktur. Das können Bahnstrecken sein, das können, wenn ich den Begriff panzertaugliche Brücken lese, dann irgendwie denke ich immer, das ist, ach okay, dann ist das die neue Realität, muss ich einfach mal hinnehmen. Das können erweiterte Häfen sein, aber das ist natürlich auch, wenn man es zu Ende denkt, ist es natürlich oder wahrscheinlich mehr noch als alles andere Telekommunikation. Nur, das bleibt abzuwarten, ob diese Förderungen dann auch tatsächlich kommen. Starlink ist seit 2020 im großen globalen Betrieb. Und der Riesenvorteil, es betreibt eigene Raketen mit einer hohen Startkapazität. Falcon 9, Starship heißt das Ding. Und das senkt natürlich die Startkosten kontinuierlich. Eutelsat nutzt momentan Ariane Space. Das ist A, viel langsamer und es ist B, viel teurer. Und wenn wir uns EU-Programme anschauen, wie IRIS oder IRIS hoch 2, ja, ist bis 2030 geplant, reicht das dann überhaupt noch, um den Rückstand in irgendeiner Art und Weise auszugleichen? Schwer, denn Starlink wird seinen Betrieb bis dahin ja nicht einstellen oder den Ausbau beenden. Die Satellitenanzahl von Starlink, die jetzt schon oben ist, beträgt mehrere tausend. Bei Eutelsat sollen es ungefähr 650 werden in Phase 1. Die Startkapazität von Starlink ist so hoch, wie Starlink das eben will, weil sie eigene Raketen haben und diese sind sehr kosteneffizient, während Eutelsat externe Raketen kaufen muss. Die sind langsamer und teurer. Wobei es natürlich eine Ironie der Geschichte wäre, wenn Eutelsat beginnen würde, dann vielleicht bei Starlink bzw. bei SpaceX die Raketen zu mieten. Dann haben wir, und das sind alles aktuelle Planungen, das kann sich natürlich theoretisch ändern, aber wenn man heute eine Entscheidung treffen möchte, ob man in ein Unternehmen investiert, dann kann man ja auch nur mit den Informationen umgehen, die man heute hat. Die Latenz bei Starlink ist niedrig. Wir haben hohe Bandbreiten. Die Eutelsat-Satelliten sollen in eine höhere Umlaufbahn gebracht werden. Damit haben sie vermutlich, ohne dass ich hier Experte bin, auch eine höhere Latenz. Der Zielmarkt von Starlink sind Privatkunden, sind alle. Der Zielmarkt von Eutelsat sind Geschäftskunden, Staaten und Betreiber. Finanzierung von Starlink gibt's nicht. Selbsttragend, profitabel, relativ niedrige Schulden. Eutelsat sehr hohe Schulden, absehbar noch einen enormen Kapitalbedarf von mehreren Milliarden Euro. Die politische Motivation von Starlink lassen wir mal jede Deutung kommerziell und der Markt global. Eutelsat, strategisch, souverän, europäisch gefördert, heißt aber auch permanente Abhängigkeit, dass diese Staaten weiter zubuttern. Und wer dann am Ende zu dem Fazit kommt, ja, aber das wird wohl trotzdem funktionieren, denn unsere Politik hat einfach verstanden, wie schnell sie reagieren muss, wie effizient sie reagieren muss und genau das wird ihnen gelingen. Wenn das Fazit ist, dann könnte eine Eutelsat-Aktie ganz interessant sein. Wenn man zu einem weniger optimistischen Fazit gelangt, dann fällt mir einfach nicht ein, wie Eutelsat ein großer Erfolg werden sollte. Allerdings, und das möchte ich an der Stelle dazu sagen, die Börse liebt Stories. Die Börse liebt Narrative. Seit dem 1. Januar ist die Aktie um 50% gestiegen, in der Spitze sogar sehr viel deutlicher. Wir waren im Tief, weil ein Unternehmen ohne Umsätze, ohne Gewinne natürlich am Ende des Tages sehr viel Geld braucht und es hatte praktisch kein Geld mehr. Wir waren im März beim Euro und 20 und wir sind in der Spitze ist die Aktie fast auf 9 Euro gestiegen. Dann war sie wieder im Tief bei 2,20 Euro, ist jetzt wieder auf knapp über 4 Euro gestiegen, dank der Kapitalspritze, ist jetzt wieder auf 3,40 gefallen. Stories sind an der Börse interessant und das kann durchaus dazu führen, dass bei Eutelsat hier so eine interessante Story entsteht. Allerdings sieht es momentan nicht so danach aus. Unter fundamentalen Aspekten ist das für mich kein Kauf. Achtung, Disclaimer. Das hier ist nur meine Meinung und keine Aufforderung, in irgendeiner Art und Weise in seinem Depot tätig zu werden. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir beim nächsten Mal uns gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.